Röttcast.
Willkommen beim Röttcast, der Podcast, bei dem wir
erstmal Outtakes produzieren. Ja, können wir nochmal anfangen?
Willkommen beim Röttcast, der Podcast, bei dem wir
Karin
und Ture einmal im Monat ins Kino gehen, ohne vorher genau zu wissen, was wir da sehen werden.
Achtung, wir spoilern.
Hart spoilern wir.
Willkommen beim Redcast.
Hallo.
Wir waren wieder im Kino.
Oh ja.
Vom Gießen des Zitronenmorbs.
Teil 1, in dem wir anderen Kritikern Hilflosigkeit vorwerfen und selber ganz hilflos einen Ansatzpunkt suchen.
Ich klaue heute die Zusammenfassung von Wikipedia, die ist nämlich sehr treffend.
Mhm.
Soll ich mal zusammenfassen?
Mhm.
Zusammenfassung von Wikipedia klauen. Der altgeworden.
Warte kurz. Ja. Es hörte sich an wie der Wikipedia Clown.
Ja, der steht gerade vor mir.
Ja, dann ist ja gut. Dann klau ihm mal was. Der altgewordene, immer ein wenig verwirrt erscheinende palästinensische Regisseur Elia sieht in seiner Heimatstadt Nazareth eine Menge seltsamer, leicht amüsanter Dinge geschehen. Er lebt in einem großen Haus mit einem Garten. Da er einen Film drehen will, sich die Finanzierung jedoch als schwierig erweist, weil man von einem palästinensischen Filmemacher erwartet, nichts anderes als einen Film über die Not der Palästinenser zu drehen, fliegt er nach Paris, wo er wieder einige seltsame, leicht amüsante Dinge sieht. Es gelingt Sulaiman jedoch nicht, ein westliches Studio zur Produktion seines Films It Must Be Heaven zu überreden. Als nächstes reist Sulaiman nach New York, wo er wieder einige seltsame, leicht amüsante Dinge erlebt. Dort wird er von einem Freund, einem amerikanischen Filmproduzenten, vorgestellt, dem er erklärt, eine Komödie über den Frieden im Nahen Osten drehen zu wollen. Schließlich kehrt er nach Nazareth zurück, wo die Dinge immer noch seltsam und leicht amüsant sind.
Weil ich glaube, es trifft überhaupt nicht, was wir gesehen haben. Und es trifft es gleichzeitig ganz
voll
doll. Ja, voll doll.
Ja, weil man unter anderem, weil es so ein bisschen lustig und gleichzeitig seltsam ist, habe ich zwar oft gelacht, aber dachte im selben Moment, Mann, jetzt hat er mich schon wieder mit so einem flachen Scheiß erwischt. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, weißt du, warum das die beste Zusammenfassung überhaupt ist? Also, ich habe auch noch ein paar andere Rezensionen gelesen. Und das Problem, dass dieser Film ja nicht hat, sondern das Problem, vor dem er uns stellt, ist, dass er nicht wirklich sowas wie eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Es gibt schon sowas wie einen roten Faden, das ist ja in dieser Zusammenfassung auch zu erkennen. Aber eigentlich deutet er nur ganz viel an und ansonsten müssen die Leute, die dann Zusammenfassungen schreiben, Löcher füllen. Was meiner Meinung nach zu vollkommen neuen Geschichten führt, die aber nicht diesem Film entsprechen. Dann werden in Handlungsbeschreibungen so relativ dichte, klar strukturierten Geschichten erzählt, die man nicht in diesem Film findet.
Ich finde, die Idee des Films ist großartig, sozusagen Dinge zu erzählen, ohne sie zu erzählen. Aber irgendwie sind die Klischees, die benutzt wurden, dann doch zu wenig überspitzt.
Fangen wir mal mit der Frage an, was haben wir überhaupt gesehen? Ich glaube nämlich, dass wir einen Film gesehen haben, der eigentlich im klassischen Sinne gar kein Film ist. Es ist mehr eine Art Sketch-Show, weil was wir da gesehen haben, war eigentlich tatsächlich eine Abfolge von Ereignissen, die nur sehr grob bis gar nicht zusammenhängend sind.
Das stimmt.
Wie ein Kurzgeschichtenband.
Ja, ja, das stimmt. Wo man im Grunde, ja, es hätte auch mal, oder man könnte es nennen, eine Ideenklatte von Beobachtung.
Und ein bisschen haben wir damit ja auch gerechnet. Das ein bisschen verspricht das auch der Trailer. Wir sind auch wegen des Trailers in den Film gegangen. Aber unterm Strich muss ich sagen, dass der Trailer da einen besseren Job macht als der Film. Der Film ist zu lang.
Ja.
Irgendwie gab es schon sowas wie Anfang, Mitte, Ende, aber irgendwie halt auch wieder nicht. Also diese klassische, was wir mal in der Schule gelernt haben, wie man Geschichten zu erzählen hat, was ja auch gar nicht stimmt, dass man Geschichten auch
nur so erzählen
kann. Ja, aber das haben wir so gelernt.
Ja.
So funktioniert Geschichten erzählen. Anfang, Mitte, Ende.
Am besten noch mit einem Klimax und einem retardierenden Moment.
Dabei, dass das mit Ende stimmt ja schon gar nicht, weil das Ende der meisten Geschichten der Anfang der nächsten schon
ist. Ja. Wobei, und es ist ja schon auch so, dass, also ich finde, wenn man es ganz grob mit wie man dann doch irgendwie klassisch Geschichten erzählt, betrachten könnte, finde ich schon so ein bisschen dieses, man wird sozusagen an ihn herangeschmissen, weil er ja im Grunde einfach nur auftaucht.
Der Film oder der?
Nee, der Haupttyp.
Ja.
Aus dessen Sicht mal. Also, ne, der Film geht an und da ist der Typ.
Also, ja, der Typ. Genau, und man der denkt, Typ.
Jetzt
der Typ heißt Eli Suleiman. Der Autor, Regisseur und Hauptdarsteller des Films.
Ha.
Und die einzige Person, die wir wirklich im Ganzen, nein, nicht im Ganzen, fast im ganzen Film sehen.
Also es gibt ein paar Leute, die auch immer wieder auftauchen oder die dann mehrfach auftauchen?
Nee, so meinte ich das. Also der steht ja tatsächlich in der meisten Zeit des Films im Mittelpunkt. Und in der allermeisten Zeit des Films ist entweder die Kamera auf ihn gerichtet, was einen ganz merkwürdigen Effekt hat, aber da komme ich später noch zu. Oder wir sehen die Sachen aus seiner Perspektive.
Ja.
Und dann gibt es noch Schnitte, wo die Kamera auf ihn gerichtet ist und wir sehen, wie er sich die Dinge anschaut, und dann wird wieder zurückgeschnitten und wir sehen, was er sich gerade anschaut.
Mhm.
Der Film beginnt mit einer Szene, die in keinerlei direkten Zusammenhang zum Rest des Films steht, in dem er nicht vorkommt. Ich glaube, das ist die Graveskirche, oder?
Ja.
Eine großartige Szene. Also das ist eine wunderbare Comedy und ist wahrscheinlich auch die heftigste, direkteste und kraftvollste Szene des ganzen Films. Ab da geht das Intensitätsbarometer runter und bleibt auf eher niedrigem Niveau.
Ja.
Was in dem Fall nicht unbedingt schlecht ist, ist aber ein bisschen schockierend. Der ganze Film spielt, glaube ich, an drei verschiedenen Orten. Er fängt an in Nazareth, dem Ort, wo der Protagonist, nicht der Regisseur, der Protagonist, also sein alter Ego, lebt. Er fliegt nach Paris, wo er versucht, Geld für seinen neuen Film einzusammeln. Das ist auch ganz nett. Die ganzen Rezensionen sehen suchen Begründungen dafür, warum er nach Paris fliegt, außer dafür, dass er Geld einsammelt. Aber das Einzige, was uns der Film wirklich mitteilt, ist, dass er dort versucht, Geld für den Film einzusammeln. Alles andere ist Interpretation.
Das? Und es ist ja auch, also ich meine, warum nicht?
Ja, warum also, auch nicht?
Ja, wenn man sich jetzt darüber aufregt, wie unrealistisch das wäre, das weiß ich jetzt nicht. Ich lese ja keine Kritik.
Also ich fasse jetzt wirklich jetzt mal ganz frei zusammen, unabhängig von der Wikipedia.
Er erlebt dort Seltsames und leicht Amüsantes.
Das fand ich ganz nett, weil das einerseits nicht so ein Drumherummogeln in der Zusammenfassung ist, aber genau.
Ja, aber ich meine, was trifft, will man dazu sagen?
Genau. Wenn du viel mehr mit damit sagst, interpretierst du und legst du Dinge in den Film rein, die der Film gar nicht richtig klarstellt. Das Einzige, was uns der Film wirklich kommuniziert, ist, seine Eltern sind gerade gestorben.
Was man aber auch irgendwie so richtig erst
sich erarbeitet, weil der Film erzählt es nicht wirklich.
Ja, also es könnte auch sein, dass Leute aus dem Pflegeheim nur noch die Reste abholen.
Genau. Also ohne dass wir es auseinandernehmen, will ich jetzt einfach mal straight kurz durchexistieren, was wir wirklich an Geschichte erfahren. Ja. Genau. Seine Eltern sind gerade gestorben. Sein Nachbar übernimmt ungefragt seinen Zitronenbaum.
Ja, freundlich. Beziehungsweise den seiner.
Das wissen wir auch nicht.
Die Zitronenbäume im Garten.
Ja.
Mehr wissen wir nicht. Da stehen Zitronenbäume im Garten und der Mann, der die Zitronenbäume erntet, gießt und beschneidet, sagt am Anfang: Ich mache das schon lange. Bisher habe ich immer, geklopft, aber uns hat mich jemand reingelassen. Aber diesmal hat keiner geantwortet.
Aber selbst da wissen wir nicht, ob das mit den Eltern so zusammenhängt. Wir wissen wirklich nur, dass der Mann unten der Meinung ist, dass die Zitronenbäume unserem
Protagonisten
gehören. Genau.
Ja.
Unser Protagonist selber äußert sich dazu gar nicht.
Er guckt nur komisch.
Genau. Das heißt,
er guckt sehr oft komisch.
Teil 2, in dem wir dem Film vorwerfen, er hätte uns nicht nur nicht viel zu sagen, sondern hätte es auch nie vorgehabt. Und wir bauen Brücken.
Wir gehen alle fest davon aus, dass die Zitronenbäume seine sind. Aber der Film
sagt das nicht.
So geht das die ganze Zeit
weiter.
Im Ganzen, wir wissen, dass seine Eltern tot sind, aber so richtig direkt sagt das auch nicht. Also, selbst das haben wir uns zurechtgetüttelt. Das Einzige, was wir genau wissen, ist, dass sein Nachbar zwischendurch ziemlich besoffen ist. Obwohl, das sagt er nicht. Wir wissen bloß, dass sein Nachbar Jagdgeschichten ihm erzählt, die wahrscheinlich nicht wahr sind.
Naja, und er bringt ihn ja schon einmal in komischer Verfassung nach Hause.
Ja, aber wir wissen nicht, ob er wirklich besoffen ist. Das ist wahrscheinlich.
Das ist auch wieder ein Teil. Aber wir wissen, dass er viel säuft.
Ja.
Weil er ja diese Diskussion mit oder dieses komische Hin- und Her-Ping-Pong mit seinem Sohn, der ihm im Rücken zugewandt auf dem Nebenan-Balkon sitzt.
Ich versuche immer nur straight einfach alles zusammenzufassen, was wir wissen. Und wir kommen nur darauf, was wir nicht wissen. Also, das Einzige, was wir wirklich wissen, dass er von Nazareth nach Paris fliegt, um dort seinen Film unterzubringen, einen finanziell für seinen Film zu finden.
Für eine Produktionsfirma.
Genau.
In Paris will er die Produktionsfirma haben.
Genau, und sie ihn ablehnen, weil ihm die Film auf die falsche Art und Weise das Richtige erzählt.
Er ist ihnen, ich würde es sagen, er ist ihnen zu belanglos.
Ja, das Thema ist ja tatsächlich Palästina, aber dafür ist der Film dann doch nicht hart genug anscheinend.
Ja, ja,
das wissen wir auch nicht genau. Aber
er sagt,
ja, es ist,
der Film, er behandelt genau das Thema, was wir produzieren wollen und machen ja. wollen, aber da er überall mit wem auch ja. immer spielen könnte, passt er nicht. Das sagt der Typ.
Genau.
Genau so.
Und wir wissen, dass er von da aus dann auch nur, wissen wir, dass es New York ist?
Ja.
Woher wissen wir das?
Ach, wie heißt, ich vergesse ja. immer den Namen von der Brücke. Er fährt auf jeden Fall über eine spezielle New Yorker Brücke und es ist ein New Yorker Taxi.
Also wir wissen, dass er dann nach New York fliegt und dort an einer Palästinenserkonferenz teilnimmt. Wir sehen ja eigentlich nur die Eröffnungsrede, also die Vorstellungsrunde.
Mhm.
Und dass das alles gerade dabei ist, vollkommen den Zeitplan zu verlieren, weil die Leute zu begeistert klatschen und so viel. Und in der Inhaltszusammenfassung liest man dann wieder, dass er da nicht viel zu sagen hat. Wo nehmen die das her? Man sieht es nicht. Man sieht, man erfährt gar nicht, was, wie es dann weitergeht. Man erfährt bloß, dass die Leute werden vorgestellt.
Ja, das beziehungsweise, was man auch erfährt, ist ja, dass wenig Zeit ist. Und der wahrscheinlich, dass selbst das weiß man nicht, aber der Typ, der die ankündigt, also wahrscheinlich einer der Organisatoren, die Leute dazu aufruft, nur noch bei wichtigen Dingen nur einmal zu klatschen. Damit auch jeder Redner drankommt.
Wir lassen uns keine Chance, das einfach vielleicht mal durchzudecken.
Nee, weil
ich weiß. Und dass er versucht, auch dort an Produzenten zu kommen. Also auch da versucht er Geld zu bekommen, das klappt nicht. Und dann fliegt er wieder zurück und eigentlich ist alles genauso wie vorher.
Er macht die gleichen Dinge. Also
er kommt wieder, es hat sich nichts verändert.
Ja.
Also wir haben eigentlich total Unplot.
Ja.
Ein Nicht-Plot. Es ist noch nicht mal eine Rahmenhandlung. Es ist nur eine Ausrede dafür, warum er verschiedene Orte besucht.
Ja, weil irgendwie selbst die im Hotelzimmer an die Wand geklebten Zettel, die haben überhaupt keine Relevanz.
Oder vielleicht ja doch, aber es wird uns ja nicht.
Es wird uns nicht, nein, für uns nicht.
Und das bringt mich auf verschiedene Punkte. Ich will ja gar nicht mehr so wirklich über den Film reden, also es kommt ja noch. aber das ist viel leichter und auch viel angenehmer, über das zu reden, was der Film nicht erzählt und über das, was wir, verstehst du, das ist. Der Film ist eigentlich wie die Magdeburger Seenplatte ohne Brücken. Die Brücken müssen wir uns selber mitbringen.
Mhm. Welche Magdeburger Seenplatte?
Ja, irgendwas, wo viel Wasser ist. Es ist so, als würden wir einfach durch so eine moorige Landschaft gehen und müssen uns selber überall Brücken bauen.
Und die bauen sich quasi von alleine.
Das ist das Faszinierende daran. Also das ist ja das, was mir bei den Rezensionen ganz stark aufgefallen ist.
Mhm.
Dass gar nicht mehr mitbekommen wir bei uns selbst unsere erzählerischen Brücken bauen anscheinend. Dass diese ganzen Rezensionen, ja, so diese ganzen Lücken in ihren Handlungszusammenfassungen alle schon komplett aufgefüllt haben. Und die Erzählungen dazu liefern, die der Film weglässt.
Und was sogar, das uns ja auch passiert ist, mit der Überlegung, wie viel Filmmusik gab's? Und für mindestens 3 Szenen dachten, da wäre Musik und beim genauen drüber nachdenken gab es überhaupt keine.
Daran ist es mir als erstes aufgefallen. Also das war der Anfang von meinem Gedankengang. Es ist tatsächlich so, ich glaube, es gibt nur 2 oder 3 Szenen im ganzen Film, die mit Musik unterlegt sind. Und das ist auch noch sehr offensive Musik, also da kommt man nicht drum herum, die kriegt man mit. Aber es gibt ganz viele Szenen, die fühlen sich so an, als wären sie mit Musik unterlegt.
Ja.
Also die sind so aufgebaut, dass normalerweise Musik hinterliegen würde. Und
ja, dass man im Grunde die ganze Zeit ein bisschen wartet, wann sie denn losgeht.
Teil 3. Wir erzählen uns unsere eigenen Geschichten, weil der Film uns keine vorgeben will.
Wir sind schon so konditioniert von unseren Sehgewohnheiten, von den ganzen Filmen, die wir gesehen haben. Die Filme heutzutage machen sich ja viel zu viel Arbeit.
Ja.
Die können hier einfach ganz viel weglassen, den Rest bringen wir alles mit.
Zumindest eine Weile.
Ja, zumindest eine Weile, natürlich.
Also man könnte fast die Empfehlung aussprechen für Filme mit etwas niedrigerer Produktionsfinanzen. Spart euch einen Teil der Hintergrundmusik, die Leute denken sie sich sowieso.
Ja, aber andererseits glaube ich, dass es gar nicht so einfach ist, weil ich bin nicht der Meinung, dass es der beste Vertreter dieser Art ist, aber es heißt immer wieder, der Film wird gut durchkomponiert, also die Szenen gut aufgebaut und schön gedreht und das stimmt, das sind sie.
Ja.
Aber es gibt noch andere, die haben es besser gemacht, aber das da kommen wir später.
Vor allem all diese Dinge, die sich sozusagen, man versteigt oder wir werden in eine Szene ja meistens auch hineingeworfen. Und da ja der Protagonist nicht spricht, es auch keinen Erzähler aus dem Off oder so gibt oder andere sich über etwas unterhalten, steht man mindestens zweimal da und fragt sich, warum es überhaupt so absurd ist.
Dass der Film uns zwingt, unser eigenen, ich bleibe im Bild, Brücken zu bauen. Anhand der Musik, dass die Szenen einfach so rhythmisch durchkomponiert sind zum Teil.
Ja, dass man eine gewisse Musikart...
Genau, dass die schon optischen Rhythmus und oft auch einen Rhythmus durch Geräusche mitbringen.
Ja.
Und ich meine nicht dieses offensive Klack, 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 da haut jemand Klack rhythmisch irgendwo drauf und dadurch
kommt. Nein, aber Rhythmus, die Art, wie Leute genau, gehen.
Das Timing und ja. Sowas, das ist schon sehr subtil und sehr schlau und gut gemacht.
Ja.
Das geht nicht einfach so. Nee. Also deswegen muss ich das eigentlich auch schon wieder ein Stück weit zurücknehmen, was ich vorhin gesagt habe. Aber trotzdem ist das Phänomen da, dass wenn man nur bestimmte Dinge in uns abruft, in unserem narrativen, filmerischen Gedächtnis, dass man die eigentlich gar nicht mehr zeigen muss, sondern das Andeuten und Abrufen reicht. Und dann wird die Lücke gefüllt. Wie gesagt, das gesottene, professionelle Filmkritiker sind voll reingerast in das Problem, ohne es entweder nicht zu merken oder sie haben es einfach akzeptiert, dass es gerade so ist. Und das steht so aus dem Ding heraus, ich muss jetzt aber meine Handlungszusammenfassung schreiben und ich kann ja nicht einfach schreiben, da ist nichts. Also fülle ich auf. Und ausgerechnet dieser Wikipedia-Artikel war da am ehrlichsten in der Hinsicht. Und auch irgendwie niedlich.
Vielleicht auch, weil er keinen, es gibt keinen, der ihm das Ding wieder zurückgibt und sagt, das kann doch nicht sein. Also das könnte ich mir bei Zeitungen zum Beispiel vorstellen, dass der Redakteur sagt, wieder passiert nichts. Das können wir doch so keinem geben, dass dann denken die doch, du hättest den Film nicht geguckt.
Plopp. Infobox.
Infobox.
Plopp. Plopp.
Infobox.
Infobox.
Also, ich habe tatsächlich mal in den Wikipedia-Artikel reingeschaut, also in die Diskussion des Wikipedia-Artikels, und der hat tatsächlich keine Diskussion. Das heißt, da hat wahrscheinlich jemand den Artikel nur angelegt und es wurde danach nicht mehr editiert. Und allerdings, soweit ich weiß, müssen die meisten Wikipedia-Artikel durch andere abgesegnet werden. Die haben so eine steile Überprüfungshierarchie, so Leute, die schreiben dürfen, Leute, die das geschrieben und dann überprüfen und freigeben dürfen.
Okay, ich dachte immer, das gibt's nicht. Und wenn, dann wird das von Leuten, die es halt so lesen, also nach der Veröffentlichung?
Nö, die haben tatsächlich sowas selbstdisziplinierende Steilhierarchie der Überprüfung.
Okay.
Die nicht ganz lückenlos ist, aber die existiert und die es halt eben verhindern soll und oft auch verhindert, dass jemand einfach einen Artikel verändert.
Hm.
Weil jede Veränderung muss durch eine höhere Instanz freigegeben werden.
Plopp, 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 plopp.
Erzähle durch Zeigen und nicht durch Erzählen.
Sprechen.
Durch Sprechen, genau. Weil es ist ja ein Film und kein Hörbuch. Und dieser Film treibt das so radikal auf die Spitze, dass man ihn schon als Beispiel dafür nehmen könnte, dass man sagt, Leute, schaut hin, das passiert, wenn man das wirklich ernst nimmt. Und ist das wirklich noch ein Film, wie ihr ihn haben wollt? Funktioniert das für die Erzählung, die also für diesen Film speziell funktioniert?
Und es ist, glaube ich, der erste Film, in dem ich war, wo Leute, weil sie das irgendwie nicht aushalten oder doof fanden, gegangen sind.
Echt? Ist das ehrlich?
Wirklich? Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich in einem Kino saß, wo Leute auch wirklich so aus der Mitte einer Reihe gegangen sind.
Ja, das ist ja, das kann ich auch nachvollziehen, weil genauso wie dieser Film halt quasi unsere Erwartungen abruft und damit spielt, im Sinne, dass wir auffüllen, einfach was er offen lässt.
Enttäuscht er ja auch.
Genau. Enttäuscht er ja auch. Die Erzählung findet ja nicht statt.
Nein, das ist ja auch gar keine, das macht den Film jetzt nicht besser oder schlechter oder so, aber.
Ist ein Fakt.
Es ist halt so, mir ist es aufgefallen. Ich kann mich an keinen Film erinnern, wo die Leute wirklich, also wo Leute.
Und eigentlich ist.
Auch schon fast ein bisschen demonstrativ gegangen sind.
Hatte ich jetzt mal einen Vergleich mit den Kurzgeschichten, wo auch gar nicht viel vollkommen unpassend. Weil das ist, das lässt ja an Episodenfilme denken mehr, wo du verschiedene kleine Erzählungen hast, die zu einem Film zusammengepackt sind. Das ist ja hier gar nicht so.
Nee, und vor allem in den meisten, also alle Episodenfilme, die mir einfallen, verweben sich die einzelnen Episoden irgendwann doch, dass sie sich, weiß ich nicht, dass sich doch mehr Leute über eine Ecke kennen, als dass die Episoden erstmal vermuten lassen. Das ist.
Aber selbst wenn sie es nicht täten, also wenn sie es nicht täten, sondern nur für sich stehen würden, hast du mit Episoden einfach nur eine Reihe von Kurzfilmen.
Ja.
Die klassischen Erzählmuster folgen und das.
Das stimmt. Das tut der Film nicht.
Das tut er nicht. Wir haben es mit kleinen Episoden zu tun.
Okay.
Aber wirklich nur Einzelszenen sind aus Geschichten, die uns nicht erzählt werden. Eigentlich reißt er ganz viele Geschichten an.
Die in jegliche Richtung ausgehen können.
Die in jegliche Richtung hätten anfangen können, ausgehen können. Das sind alles Es ist eine Reihe angedeuteter Geschichten.
Ja, und also wenn ich verzweifelt eine Verbindung finden wollte, dann wäre es die, dass der Protagonist irgendwie, wenn er eine Situation betrachtet oder irgendwo steht, Details wahrnimmt.
Ja, er ist ja stellvertretend so, für uns.
Ja.
Er nimmt für uns wahr und teilt uns mit, was er wahrnimmt.
Ja, aber ja. Also, dass er tatsächlich Dinge wahrnimmt, wie man das so von, also so ein bisschen wie man das von Kindern kennt, die durch einen großartigen, faszinierenden Wald laufen und sie sehen aber nur den weißen Stein, der vor ihnen liegt. Vor allem Kinder unter 3, sage ich jetzt mal, im Zoo. Ne, man läuft an den großartigsten, tollsten Tieren vorbei und sie bleiben, wo bleiben sie stehen? An den Mustern, die im Gullideckel sich reflektieren oder an der Ameisenstraße.
Ja, für die ist ja auch alles neu.
Ne? Also das heißt, für ihn ist es eigentlich völlig schnurz, wo er ist, weil er sieht dann halt so kleine Dinge wie was weiß ich. Also bei ihm sind es jetzt keine Sachen, die auf dem Boden liegen, aber er sitzt in Paris und sieht Paris vor lauter halbnackt, naja, die sind nicht halbnackt, aber kurz bekleideter Frauen nicht mehr.
Ja, aber das ist auch sowas. Es ist wirklich nur Beobachter. Das sieht man mal von seinem ureigensten Bedürfnis, einen Film finanziert zu bekommen.
Wollen, ja.
Beobachtet er diese Geschichten nur. Er greift wirklich nicht ein. Nee, also wir beobachten eigentlich einen Filmemacher dabei, wie er sich ständig einen Film fährt.
Das, ja, und ja. Selbst wenn er im Produktionsbüro sitzt,
ja.
Sagt er ja nichts.
Nee. Was eine ganz nette Reaktion ist.
Ja, weder beleidigt zu sein, noch irgendwie, sondern einfach da zu sitzen und dem Produktionsfirmenmenschen, für den ist es ja sehr unangenehm.
Zum Beispiel mit dem Vogel, da wird er aktiv. Aber
ja, aber er spricht nicht.
Nee, er ist mehr wie eine Kamera als ein Mensch.
Ja.
Eine Kamera, die noch maximal mit ein bisschen Mimik vielleicht noch einen zusätzlichen Kommentar zu
ganz
dem, was
selten, ja, aber immer aber nur so Feinheiten. Die, genau. Das sind so, dass die eine Augenbraue ein bisschen höher geht oder die Stirn ist ein bisschen gerunzelter oder so. Also so Kleinkram oder die Art, wie er über den Balkonrand guckt, wenn der Typ an den Zitronenbäumen hantiert.
Und es wird uns auch noch gerade in unserem Sprachraum schwerer gemacht als im Original, überhaupt dort auch ein zusammenhängendes Ding herauszufiltern. Es werden im Original durch den Titel wird ein ganz anderer Fokus gelegt als
im Deutschen.
In Deutschland haben wir ja den Titel
Vom Gießen des Zitronenbaums.
Das heißt, der Fokus ist auf den vorhandenen oder nicht vorhandenen Zitronenbaumkonflikt gelegt.
Ja, oder weil es des Zitronenbaums ist, vielleicht auf den kleinen Baum, der erst in der Wohnung steht und den er dann rauspflanzt.
Ja.
An dem man übrigens als einziges sieht, dass er wohl ein paar Monate weg gewesen sein muss. Weil aus der kleinen Kugel, der nichtssagenden Kugel, ist ein zitronentragendes Bäumchen geworden.
Ja, den Zitronenbaum, den er von seiner Wohnung in Nazareth in den Vorgarten
verlegt. Also seine Eltern ja anscheinend.
Plopp, 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 plopp.
Mich hat tatsächlich interessiert, wie lange der unterwegs war. Weil der Zitronenbaum, als er wiederkam, ziemlich wesentlich doch gut
gewachsen ist. Ja, der war groß. Ja, also, und außerdem fängt es an, aber wenn er nach Frankreich kommt, ist irgendwie irgendein Feiertag, bei dem die Armee und die Flugzeuge aufstehen.
Ist wahrscheinlich der 14. Juli. Und in den USA ist er dann über Halloween.
Genau.
Also vom 31. Oktober auf den 1. November. Das heißt, er ist, wie lange ist er denn unterwegs? Fünf Juni, Monate.
August, September, Oktober, November. Drei.
Ja. Ja,
drei, von die wir abschätzen können.
Wir wissen, dass er Halloween in den USA ist. Wir wissen aber nicht, wie lange er da noch danach ist. Und wie schnell wächst ein Zitronenbaum?
Das weiß ich nicht.
Weil der hat echt gut zugenommen.
Das hast du nicht herausgefunden.
Nee, habe ich nicht, weil es kommt wohl wie üblich bei Pflanzen drauf an.
Also wir wissen es nicht.
Also eigentlich alles egal.
Plopp, 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 plopp.
Es ist übrigens ein Zeichen dafür, dass er das akzeptiert hat, dass der andere sich um den Baum kümmert.
Ja, weil drinnen wäre er eingegangen und draußen musste er, ohne jemandem Bescheid zu sagen, wusste er, irgendwas wird mit diesem Bäumchen gemacht.
Genau. Das heißt, so richtig ein richtiger Konflikt ist da auch nicht drin. Das ist aber,
trotzdem, dass wir mehr auf den Zitronenbaum und erwarten, dass irgendwas mit dem Baum passiert. Wohingegen im Englischen oder im Original? Im
Deutschen vom Gießen des Zitronenbaums mit Fokus auf den Zitronenbaum. Im Original heißt der Film It Must Be Heaven. Ich mag eigentlich beide Titel, aber er legt den Fokus ganz anders, weil den Film, den er versucht zu pitchen, also den er versucht zu finanzieren, ist It Must Be Heaven. Das heißt, wir sehen einen Film, der zeigt, wie genau dieser Film, den wir sehen, entstehen soll. Und zwar ganz am Anfang der Entstehungsphase.
Der hat auch gar kein richtiges Drehbuch, sondern ein Konzeptbuch. Weil das ist ja so eine dünne Mappe, die bei den Produzenten liegt. Quasi das, wie man es in wissenschaftlichen Arbeiten nennt, das Exposé. Ich glaube, es heißt sogar beim Film auch so. Wenn man Leuten eine Idee verkaufen will, hat man ja oft kein fertiges Drehbuch.
Das ist eine interessante Frage, wie das funktioniert. Ne? Aber weiß ich gar nicht.
Es gibt, glaube ich, beides. Vor allem Leute, die sozusagen ja schon in einer Produktionsfirma als Autoren drin sind.
Ja.
Und die haben eine neue Idee, geben, glaube ich, oft auch so eine Art grob. Aber es ist nicht ganz fertig und es wird noch ganz viel erweitert, wenn es jetzt zum Beispiel angenommen wird. Und
aber beim Film halt, der ja nichts wirklich von sich aus sagt, wie wichtig dann der Titel sein kann. Also was das ändert und was das...
Ich wusste das vorher nicht, habe mich damit wie meistens ja nicht wirklich beschäftigt. Aber das gibt quasi nur durch den Titel einen ganz anderen Faden.
Und deswegen möchte ich jetzt mit dir so ein paar Szenen des Films einfach mal durchkauen. Gucken, was für Erwartungshaltungen da drin stecken, was für Erzählungen dabei rauskommen, was uns aber der Film wirklich sagt zu dem Thema.
Okay, wir probieren es.
Wir probieren es.
Ja.
Teil 4, wo wir langsam den Verdacht entwickeln, der Film könnte uns verarschen wollen.
Das ist mir nämlich auch so gegangen. Ich habe da auch sehr viel Persönliches reingelegt gestern und sehr viele persönliche Interpretationsspielraum spielen lassen, unbewusst. Und das ging halt los mit, dass das auch einer der ersten Szenen, wo wir ihn, glaube ich, kennenlernen, ist, wie er auf dem Friedhof steht, oder? Das ist das Grab seiner Eltern? Wissen wir das?
Das wissen wir nicht.
Genau, aber ich gehe davon aus. Und wir wissen, dass die Eltern...
Nein,
selbst das wissen wir nicht. Wir wissen, dass er gerade dabei ist, auszumisten.
Naja, nicht mal auszumisten, sondern dass er ein paar Sachen zusammenpackt.
Genau.
Deswegen meine ich ja die ganze Zeit, weil er nicht alles zum Beispiel wegräumt.
Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie lange das her ist.
Sondern er guckt sich nur Sachen an und legt sie neu auf den Stapel und ein paar Sachen, das sehen wir dann später, werden irgendwie abtransportiert. Deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, zuerst habe ich gedacht, seine Frau ist als Pflegefall im Krankenhaus.
Ja, sowas, ne? Genau.
So, weil im Zimmer steht noch so ein Halter für eine Infusion und so ein, wie es in Amerika und anscheinend aber eben auch in Israel/Palästina gibt, so eine Art Gehhilfe, die ein bisschen aussieht wie ein Rollator, aber ohne Rollen. Mhm. Oder vorne zwei Rollen und eigentlich ja immer nur so zum Weiterhebeln und dann wieder einen Schritt hinterherlaufen ist. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich habe es nie ganz verstanden, warum man sowas macht und keinen Rollator nimmt. Aber gut. Und einen Rollstuhl und das sieht man und ein paar Kisten sieht man halt dann kurz danach, nachdem er durch die Wohnung gelaufen ist und die Uhr richtig gestellt hat und dieses Bäumchen da gegossen hat. Wie zwei Leute, die tatsächlich, finde ich, auch so aussehen wie Pflegeheimpersonal, in ein Auto packen. Und das stand für mich in überhaupt keinem Zusammenhang mit dem auf dem Friedhof sein.
Ich habe es auch erst später gemacht.
Also es ist erst so im...
Im Nachhinein habe ich erst verstanden, dass das wahrscheinlich seine Eltern sind.
Ja, wobei das auf der anderen Seite, weil er ist ja schon, also seine Körperhaltung wirkt so, als wäre er schon tatsächlich eher Mitte 60. Und das heißt, selbst die Fotos, also die Fotos an der Wand, wenn man ihn so halb, also er macht irgendwas, man sieht ihn durch eine Tür und neben der Tür hängen so ein paar Fotos, ein Hochzeitsfoto und ein Einzelporträt, wo ich die ganze Zeit, ich habe wirklich überlegt, ist das jetzt er, aber das passt irgendwie dann doch nicht ganz. Also weil die Mode und auch die Art dieses Porträts und vor allem das junge Porträt von dem Mann, der ihm sehr ähnlich sieht, ist eigentlich zu alt. Also das sah halt tatsächlich aus wie von vor 60 Jahren und dann hätte es halt nicht gepasst. Aber ich habe es nicht in Zusammenhang während es passiert, gebracht mit, das sind seine Eltern.
Aber das Interessante daran für mich war halt, dass ich die ganze Zeit darum dann danach, nach diesem Ausmisten und so, wo ich auch erstmal davon ausgegangen bin, die sind gerade gestorben, wobei mir auch aufgefallen ist, so ein Zimmer kann es ein, zwei Jahre unangetastet irgendwo rumstehen. Also wir wissen es nicht. Das hat für mich eine Trauererzählung aus dem Film auch gemacht.
Ja, und das habe ich überhaupt nicht.
Ja.
Weil wirkte auf mich weder traurig noch...
Er wirkte gar nicht.
Das Einzige würde ich sagen, er war immer mal wieder ein bisschen erstaunt.
Weißt du warum, wie heißt diese rosa Katze, die überall...
Die Grinse...
Nein, es gibt so ein riesengroßer Katzenimperium.
Hello Kitty?
Ja, weißt du, warum die so erfolgreich ist? Da, ne?
Weil man jegliche Emotionen in sie reininterpretieren kann, weil sie keine hat, außer dass sie lächelt.
Genau.
Plopp, 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 plopp.
Eben nicht. Hello Kitty hat gar keinen Mund. Das Lächeln denken wir uns dann selber aus.
Oha.
Ja, verstehst du?
Ja, ich verstehe das.
Das ist der ganze Trick von dem Ding, dass die Emotionen selber komplett reingelegt werden, weil das Ding...
Keine Art.
Plopp, 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 plopp.
Und genauso funktioniert dieser Typ auch. Der kommuniziert ja noch nicht mal mit seinem Gesichtsausdruck gerade, was gerade vorhin passiert. Das Einzige, was er zeigt, ist, dass er es wahrnimmt.
Er zeigt halt manchmal ein wenig Erstaunen.
Ja, aber das war's.
Aber auch nicht kein, also man weiß nicht, ob es
zieht mal so
positiv
ein bisschen
oder negativ, sondern er zieht ein bisschen die Augenbrauen hoch.
Ja.
Oder verengt mal ganz, ganz leicht, meiner Meinung nach. Es kann aber auch sein, dass ich da schon wieder reininterpretiere, die Brauenregion, also das direkt über der Nasenwurzel.
Das heißt, er setzt uns eigentlich einen Film vor, den wir gefälligst selber zu Ende zu machen haben.
Wo man eigentlich ja auch jede Geschichte, ne, man könnte, glaube ich, einen ganzen Film über den Mann mit den Zitronenbäumen, also der die Zitronenbäume annektiert, machen.
Ja, da sind auch ganz viele Geschichten.
Man könnte einen ganzen Film über seinen Nachbarn machen, der eingeführt wird, er ruft quer über die Straße, Herr Nachbar, Herr Nachbar.
Da kann man auch an diesem Film wunderbar sehen, was Bildmontagen machen können. Es gibt eine Szene, da geht er spazieren und ihm kommen Leute mit Baseballschlägern entgegen.
Das ist noch in Nazareth.
Ja, sehr, sehr bedrohlich alles.
Ja, und er bleibt stehen und denkt so. Nein, erst dreht er sich nur um und geht erstmal weiter.
Ja, es ist alles, also das Wichtige ist, er begegnet diesen Leuten, die wollen offensichtlich nichts von ihm. Sie rennen an ihm vorbei und trennen sich dann. Also das Ganze hat was von Flucht.
Ja.
Und später sehen wir einen anderen Menschen, der zusammengeschlagen über die Straße stolpert. Und ich glaube, das ist sogar fast direkt hintereinander.
Ja, und der schlufft da so rum und hat ein dickes blaues Auge.
Und dann ist irgendwie direkt klar, diese Baseballschläger-Jungs haben mit dem was zu tun. Die haben die zusammengeschlagen. Aber ganz im Ernst, wenn 10 Leute mit Baseballschlägern auf die einprügeln, dann siehst du anders aus. Also die Montage deutet an, dass diese Geschichte zusammenhängt, aber ja, muss ja nicht.
Nee, und wenn man den Typ mit dem blauen Auge genauer betrachtet, läuft er ja auch eher so nicht, als wäre er vom verprügelt werden geschunden, sondern als wäre er noch restbesoffen und würde gerade schwanken zwischen besoffen und Kater. Weil er so ein bisschen gebeugte Schultern, er kann die Knie nicht mehr durchdrücken, alles hängt so ein bisschen und er guckt sich auch eher verwundert in so einem Spiegel von einem Roller an.
Weißt du, was mir auch dabei aufgefallen ist? Meistens sitzt er entweder in einem Café oder in einer Kneipe, säuft entweder, säuft er da eigentlich?
Raki heißt es in Griechenland, wie heißt es in Anis-Schnaps noch? Arak.
Arak, ja. Er säuft Arak oder ein Käffchen und schaut sich einfach nur um. Und dann sieht er diese Dinge.
Oder er raucht.
Oder alles drei zusammen.
Alles drei nicht, aber zwei von dreien kommen. Also Zigarette kommt alleine oder mit einem von den beiden Getränken.
Also das Wort Protagonist ist vollkommen falsch. Er ist
sozusagen, man könnte sagen, er ist das Kamerastativ oder die Kameraangel, um die Dinge geschehen.
Ja, und die Ausrede dafür, dass man das quasi zu sehen ist, weil
dass
jemand
das
ja
das
da ist,
beobachtet. Genau.
Also
wir sind quasi an jemanden gefesselt, dem nichts passiert. Also nicht viel.
Nö, der ist wie ein Geist. Was auch noch spannend ist, was passiert, dieser Filmemacher ist nicht irgendein Filmemacher. Er ist Palästinenser. Er ist tatsächlich bekannt, dass er Filme zum Palästina
Leben in Palästina
macht. Genau. Die tatsächlich eine sehr relaxte Ausstrahlung haben, eine sehr alltägliche Ausstrahlung, also gar nicht direkt auf diesen Konflikt, aber doch kommentierend sind. Und es ist auch schon eine ganze Ecke her, dass er den letzten gemacht hat. Das war nämlich 2001.
Ja.
Göttliche Intervention, eine Chronik von Lieben und Schmerz. Also ganze 18 Jahre.
Vielleicht hat es so lange gedauert.
Diesen Film zu finanzieren?
Ja.
Da habe ich auch noch eine Theorie zu. Kommt später. Also das ist tatsächlich ein kleines durchgehendes Thema, der Palästina-Konflikt. Er ist eine spannende Figur, weil er Palästinenser ist. Aber allein seine ganze Ausstrahlung, seine ganze Figur, sein Habitus verweigert uns das Palästinenser-Klischee. Er ist ja auch noch Christ. Man erfährt es daran, dass die Bettseite seiner Mutter ist vollgestopft mit Marienfiguren und
Gelegenheiten. Also, oder sagen wir mal, er ist zumindest...
Wir erfahren doch nicht mal, dass er Christ ist.
Nein, eben, ich wollte gerade sagen, wir erfahren, dass seine Mutter mariengläubig war oder ist. Man weiß es ja nicht zu 100%. Ja. Es kann ja auch sein, dass der Vater gestorben ist und die Mutter ist tatsächlich ins Pflegeheim gekommen.
Und wir wissen, dass sie auf dem christlichen Friedhof liegen.
Und man weiß, dass er ein christliches Grab auf dem christlichen Friedhof
besucht, wo wir noch nicht mal sicher sind, ob das da der Eltern ist, genau. Ja.
Und man interpretiert es natürlich rein, weil der Film eben mit dieser Szene beginnt, die tatsächlich ja, wo sie
Spaß in der Grabeskirche.
Spaß an der, ja.
Grabeskirche ist ein spannendes Objekt. Also die Grabeskirche ist ja da, wo man sich geeinigt hat, dass Jesus begraben wurde, bevor er sich des Begrabens werden verweigert hat. Und dort hängt wohl jede christliche Konfession ab, die es wohl so gibt, weil sie
alle an...
Der große gemeinsame Nenner als Christentum ist halt Jesus und dass er wieder auferstanden ist. Wäre er liegen geblieben, hätten wir heute kein Christentum. Also
hätte er auch einfach mit Leuten nicht reden müssen. Dann hätte auch keiner gemerkt, dass er auferstanden
ist. Ich glaube, er ist mit Auftrag wieder auferstanden.
Ja, aber hätte er einfach gesagt, nö, mache ich nicht, dann wäre er zwar erstmal wach geblieben, aber er hätte mit niemandem darüber geredet.
Auf jeden Fall, diese Graveskirche ist ein riesen Konfliktherd.
Ja, ja.
Wer, wann, in
welchem Umfang machen darf.
Ja.
Ich weiß.
Also da geht es um Dinge wie, der Verein fickt die Treppe zum Eingang. Aber die letzten beiden Stufen ist wieder ein anderer Verein. Und auch wer mit welchen Leuten wann zum Allerheiligsten. Wir haben, also das ist ein Riesengebäude und in diesem Riesengebäude steht nochmal so eine kleine Kirche. Und in dieser kleinen Kirche ist dann nochmal so das Gräbchen drin und wer dann wie, wann. Und das ist ja dieser Konflikt, den wir am Anfang gezeigt haben, der damit endete, dass ein hoher Priester andere Leute verprügelt haben, weil sie ihm das
verweigert haben, für seine Glaubensgruppe das Haupttor zu öffnen, damit sie da singend einziehen können.
Genau.
Ich sehe diese Szene, wo die dann alle vor der Tür stehen und von drinnen gesagt wird, nein, wir machen nicht auf. Und diese ganzen jungen Menschen mit ihren Kerzen in den Händen völlig stoisch dieser mehr oder weniger Diskussion zugucken. Und ich habe mich direkt gefragt, wie oft mussten sie das filmen?
Keiner gelacht hat.
Ja, weil keiner auch nur ein bisschen den Mundwinkel verzogen hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so geht.
Es ist eine großartige Comedy-Szene, die ist erstklassig.
Diese Szene, finde ich, die kann man 10.000 Mal gucken, weil man einem immer auch irgendwas auffällt wahrscheinlich.
Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, der Fakt, dass er Palästinenser ist.
Ja.
Dass er Palästinenser ist, der sich auch tatsächlich zum Thema Palästina regelmäßig äußert zu diesem Konflikt, was der Film auch tut. Also das ist jetzt nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, dass der Film dieses nicht zum Thema hat, macht direkt Interpretationsebenen auf, die sonst so nicht da wären. Wie zum Beispiel die Sache mit dem Zitronenbaum, der Nachbar, der so langsam einfach den Zitronenbaum übernimmt, indem man sich um ihn kümmert. Direkte Landnahme durch Siedlungen.
Hast du da rein interpretiert?
Nicht nur ich.
Und die meisten anderen auch.
Ja, das ist die Common Sense Interpretation.
Ich finde das ein bisschen übertrieben.
Ja, ich finde...
Weil es einfach anders funktioniert.
Ja, aber du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, dass Leute Lust haben, wenn der Film schon sonst nichts gibt, solche Symbole versuchen zu...
Genau, aber jetzt, wo wir drüber geredet haben, habe ich auch festgestellt, wie er damit umgeht, funktioniert ja nicht wirklich, weil er ja dann sagt, okay, gut, du kümmerst dich um die Zitronenbaum, hier hast du noch einen. Kümmere dich auch um den, ich bin jetzt weg ein paar Monate.
Das funktioniert nicht.
Ja, also, wie gesagt, er äußert sich ja auch nicht dazu. Diese Äußerung und diese negative Wertung der Übernahme, die bringen wir mit. Das gibt uns der Film nicht. Und dann gibt es eine Szene, das ist in Paris, früh morgens. Wir sehen einen jungen Mann mit Blumenstrauß, der wegrennt.
Und den Rosenstrauß unter das einzige Auto in der ganzen Straße schmeißt.
Und weiterrennt. Und dann kommt direkt dahinterher Polizisten, was uns auf den Gedanken gebracht hat.
Die verfolgen ihn.
Aufgrund der zeitlichen Abfolge wird daraus, man rennt weg, schmeißt Blume unter Auto. Wahrscheinlich hat er sie geklaut wird von den Bullen verfolgt.
Weißt du, was ich erwartet habe?
Ja.
Dass das Auto in die Luft fliegt.
Genau das ist es, was ich meinte mit der Interpretationsebene, die uns das Hintergrundwissen bringt. Palästinenser macht einen Film über den Palästina-Konflikt. Ich in jedem des zweiten Rezensionen gelesen habe, dass diese Szene was mit Bombenattentaten zu tun hat. So vom Grundgefühl her. Dass ein junger Mann steckt was unterm Auto und Bullen gucken nach. Könnte ja was sein. Könnte ja was explodieren gleich.
Ja.
Also du verstehst, dass diese Interpretationsebene für viele plötzlich da ist.
Dass viele, ich habe tatsächlich, dass das Auto in die Luft geht, nur einfach, weil es in Actionfilmen und so auch so funktioniert. Dass einer rennt, was wegschmeißt und rennt weiter und dann macht's pum.
Genau.
Aber klar, verdenken die meisten anderen entweder, Paris, es ist was abgesperrt, jemand schmeißt was unter ein Auto, Attentat. Oder, es geht ums es kann um Palästinenser gehen, also fliegt jetzt was in die Luft. Das verstehe ich schon.
Ja.
Ich hatte es nicht.
Und es kommt auch noch grundsätzlich das Gefühl hinzu, es muss ja jetzt was passieren. Es muss ja jetzt sowas wie eine Erzählung langsam mal einsetzen. Und das tut es ja die ganze Zeit nicht.
Ja.
So, und das zweite Ding ist, und da sind wir wieder bei diesem Montagending, ist, dass wir ja aufgrund der Tatsache, dass ein junger Mann da lang rennt und dann direkt die Bullen folgen, wir davon ausgehen, dass die Bullen hinter dem Mann her sind. Mhm. Aber wir erfahren wesentlich später, dass sie eigentlich nur dieses Auto aufgeschrieben haben.
Nein, nein, dass das wahrscheinlicher ist, weil das Auto wird abgeschleppt. Ja. Und darunter ist der vertrocknete Blumenstrauß.
Genau.
Es ist wahrscheinlicher, dass es ihnen nicht um die Rosen, also um den Typen und seine Blumen ging, sondern dass sie einfach um sowas wie Falschparker und sonstige Ordnungswidrigkeiten...
Das heißt, wir haben zwei verschiedene also eine Abfolge von Szenen, die vollkommen verschiedene Interpretationen offen möglich machen. Und eine wird eher angenommen als die andere.
Beziehungsweise man ist halt auch ständig, wenn man den Film aufmerksam betrachtet, schon, dass man sich oft oder merkt, dass sich Dinge aufeinander beziehen, wie eben zum Beispiel den einen Morgen fahren diese Polizisten und umkreisen dieses Auto so komisch und gucken es ja auch ein bisschen genauer an. Und einen Tag später wird das Auto abgeschleppt. Dass man im Nachhinein sich an Sachen erinnert, dass sie schon waren. Genauso wie, sind wir im Jardin du Luxembourg.
Schön gesagt.
Danke.
Glaube ich.
Und wir haben ihn ja vorher, ihn begleitet, wie er auf der super leeren Straße mitten in Paris von zwei Asiaten angesprochen wird, sind sie Brigitte.
Ja.
Und er geht schon, da hat er fast die meiste Regung. Er ist nämlich latent angewidert davon, dass Leute denken können, er wäre eine Brigitte.
Ich weiß gar nicht, angewidert habe ich wiederum nicht
gesehen. Ich fand, er war so ein bisschen so wie, seid ihr eigentlich bescheuert?
Ja, das war schon ein
bisschen. Sehe ich so, aus wie.
Wie können Sie
nur? Ja, und vor allem, wie können Sie denken, dass ich jemanden in Empfang nehme? Ich! Egal, aber irgendwie so. Und die sehen wir später mit noch zwei anderen Leuten immer noch sehr verwirrt im Jardin de Luxembourg stehen, wie sie anderen dabei zugucken, wie sie keine Stühle abkriegen.
Ach, die beiden waren es?
Die standen da mit noch zwei anderen. Mit einem asiatischen Menschen mit Topfschnitt und Latzhose. Das waren die gleichen beiden wieder. Und so passiert es andauernd. Immer nur innerhalb des Ortes.
Plopp, 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 plopp.
Zur Einordnung. Wir sind jetzt in New York, wo er, der Protagonist, einen Vortrag an einer Filmhochschule hält.
Plopp, 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 plopp.
Und so ist das auch, wenn er bei dieser Filmschule sitzt oder Schauspielfilmschulen-Dings, wo schon Leute im Zuschauerraum sitzen und dann kommen irgendwelche verkleideten Menschen rein. Wo ich mich ich habe wirklich zuerst gedacht, die wären von einer Probe, ohne sich umzuziehen, reingekommen. Und dann Schnitt, er steht auf der Straße und man registriert plötzlich, Halloween. Und dann macht wieder in der Rückschau Sinn, warum die Leute in Tierkostümen da auftauchen.
So, und da setzt wieder meine Interpretation des Trauerbewältigungsfilms ein, weil...
Weil er zweimal dem Tod begegnet?
Weil, der Tod verkleidet ist, sein besonderes Interesse erweckt und dann auch noch ein Engel. Eindeutigkeiten hat dieser Film nicht, außer dass er seinen Film nicht verkauft bekommt. Die Tatsache, dass wir einen Film sehen, der den Namen trägt, dessen Film er nicht verkauft bekommt, führt ja schon wieder zur Uneindeutigkeit. Langsam finde ich den Film richtig genial. Ja, doch, also ich habe noch nie gehabt, dass ein Film mich so ratlos zurücklässt und gleichzeitig so begeistert davon bin, dass ich ratlos bin.
Ha, ja, weiter.
Teil 5, wo der Film dann doch eindeutig ist. Oder eben doch nicht? Ein Kommentar zum Palästinenser-Konflikt?
Er lässt sich die Zukunft vorhersagen. Mit Karten.
Ach stimmt, ja, das ist eindeutig.
Und zwar zu der Frage, das ist relativ spät im Film, ich glaube kurzfristig. Wird es ein palästinensischer...
Das ist, bevor er wieder nach Nazareth zurückgeht,
New York noch. Genau, wird es einen palästinensischen Staat geben? Und die Antwort der Karten ist ja, aber das werden weder Sie noch ich noch erleben. Wobei man dazu sagen muss, dass es ein alter Mann zu einem alten Mann sagt.
Ja. Gut, aber schätzungsweise 30 Jahre können die noch haben, beide.
Plopp, 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 plopp.
An dieser Stelle war in der ursprünglichen Aufnahme eine pessimistische Pseudo-Analyse zu hören. Aber ich ziehe es vor, Hoffnung zu haben.
Gut.
Auch gegenüber
alle.
Ja, aber...
Plopp, 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 plopp.
Also tatsächlich ist, wenn der Film eindeutig wird, also nicht eindeutig, sondern wo er klar was sagt, was man relativ wenig interpretieren kann, ist das so diesen Konflikt. Und da ist es einerseits diese Szene mit den Karten, wo halt zwei alte Männer sich gegenseitig mitteilen, dass sie den einen palästinensischen Staat nicht mein Leben werden. Es gibt die Szene mit seinem Produzenten, der ihm sagt, ich finanziere den Film nicht, weil er einfach nicht auf die Art und Weise von dem Konflikt erzählt, wie wir es gerne hätten.
Und wie es auch das Publikum.
Ja, also das eigentlich unterm Strich, und das bringt mich auf etwas, wo ich gleich nochmal drauf kommen müsste, also, dass dieser Film nicht das Narrativ erfüllt, was zu diesem Konflikt, was wir gerne erzählen
würden. Was so in unser Konzept und in unsere Linie passt.
Ja, aber auch einfach in unser, auch wahrscheinlich einfach in die Erwartungshaltung des Publikums.
Ja, wobei er behauptet ja, dass es ihm eigentlich egal ist, sonst würde er gar keine Filme über Palästina machen.
Naja, aber...
Aber das ist ja Quatsch. Es wäre auch absurd, wenn ein Produktionsstudio nicht zumindest darauf überlegen würde, dass der Film seine Ausgaben wieder reinbringt. Sonst gäbe es nämlich sehr schnell kein Produktionsbüro mehr.
Und ganz zum Schluss, wo er wieder zu Hause sitzt, in der Disco und den Menschen beim Tanzen und Leben zuschaut. Es war keine eindeutige Positionierung, aber es zeigt einfach, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass es ein normales Leben gibt. Es gibt schon Eindeutigkeiten, aber die sind sehr voller Uneindeutigkeiten. Und ich will noch mal zu die Szene mit dem Produzenten zurückkommen, wo also da interpretiere ich ganz viel rein, was zur Entstehung und Art des Films letztendlich vielleicht hinführt. Dieser eine Satz, also diese Aussage, ja, wir würden gerne einen Film über Palästina drehen, auch unabhängig davon, dass die finanziell nicht die stärksten sind, aber so wie du das erzählst, passt das nicht in das rein, was wir erzählen möchten. Und dann hat er noch gesagt, das ist ja alles viel zu harmlos, das kann ja überall. Nee, das hat er gar nicht gesagt, zu harmlos, das sage ich halt. Das könnte ja überall passieren.
Er sagt, es ist sehr beliebig und deswegen erzählt es nicht die palästinensische Geschichte, sondern die Geschichte von Leuten und das passt nicht in unser Portfolio sozusagen.
Und da habe ich gleichzeitig gedacht, das ist ja gerade das, was dieser Film macht. Er lässt überall...
Ja, er zeigt das.
Er spielt überall. Das heißt, das ist so eine Reaktion auf ein Gespräch, was stattgefunden hat oder nicht. Aber in dem Moment kommentiert sich der Film selber.
Ja.
Er kommentiert sich ja auch dadurch selber, dass er dieser Film ist, also vom Namen her.
Und was ich auch finde, was darin noch spielt, ist, dass es letztendlich, also dass gesagt werden möchte, also zumindest könnte man das reininterpretieren, dass es schon gerade auch die direkt beteiligten Konfliktparteien brauchen, zu sehen, dass in Palästina auch ganz normale Leute leben. Dass da junge Leute feiern, dass andere Leute genauso wie überall anders auf der Welt Vater-Sohn-Konflikte haben.
Aber eigentlich, wenn wir drüber nachdenken, ist die Erwartungshaltung, dass es anders sein könnte, absurd.
Ja, aber das ist halt das, also weißt du, das ist genauso wie der Westler im Kalten Krieg davon ausgegangen ist, dass der Mensch im Osten ja minder bemittelt und dämlich sein muss, weil er ja nichts hat.
Und auf jeden Fall schlecht informiert.
Und schlecht, weil ohne Bananen kann man ja schon mal gar nicht leben. Der im Osten auch immer dachte, gibt es ja auch so Vorurteile, wir wären alle zwischenmenschlich unfähig, weil... Wir würden ja alle nur arbeiten dafür, dass wir ein großes Haus haben, um mit möglichst niemandem in Kontakt zu treten.
Vorurteile, die sich reingefressen haben.
Plopp, 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 plopp.
Irgendwie will ich das gerade alles nicht so glauben. Ich habe den Verdacht, dass wir selbst auf Vorurteile hineinfallen. Kann man Vorurteile über die Vorurteile haben, die jemand anders über einen selbst hat?
Das finde ich super.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, ob das geht, aber es ist auf jeden Fall eine geile, verschachtelte Gedanke.
Plopp, 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 plopp.
Ich möchte an dieser Stelle auf unsere Besprechung für den Film Im Niemandsland hinweisen.
Smiley.
Plopp, 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 plopp.
Ja, und da sind wir wieder, sind wir bei einer anderen Kiste, die ich im Film, als wir den gesehen haben, ärgerlich fand und inzwischen ich den Verdacht habe, dass ich da vielleicht auch was reingefallen bin. Aus diesem Gespräch bei der Produktionsfirma heraus, wo er eigentlich sagt, aber wir wollen Geschichten erzählen, wie wir sie erwarten, dass wir sie erzählen zu diesem Thema.
Ist dir auch passiert?
Ja, nein, aber dann macht der Film dann so plötzlich so Dinge wie, er verkauft uns Klischees als interessante Beobachtung, wie zum Beispiel, dass die Amerikaner alle bis unter die Zähne bewaffnet durch den Supermarkt.
Vor allem mit völlig absurden Waffen, die ihnen, wenn jemand vor ihnen steht und sie erschießen will, wahrscheinlich nicht nützen, weil sie zu lang sind.
Und da habe ich halt auch gedacht, ja, was soll denn das jetzt? Das wissen wir doch alle. Das ist, muss das sein? Also das ist langweilig.
Findest du das immer noch?
Ja, eben nicht. Oder vielleicht doch, aber also einerseits fand ich das total ärgerlich, weil wir saßen halt im Kino und alle wieder so ha 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 und habe ich gedacht, ja super, jetzt lachen wir alle und freuen uns, dass unser Weltbild bestätigt wurde, aber wir sind keinen Zentimeter weiter und ein besonders guter Witz ist es ja noch nicht mal. Das war so mein Gefühl. Ja. Es gab ein paar Szenen dieser Art, also auch die ganzen gut aussehenden Französinnen, die dann durch Paris gelaufen sind und so. Es gab aber auch ein paar Szenen und inzwischen habe ich das Gefühl, dass er das, dass das auch eine Reaktion ist auf dieses erzähl uns doch das, was wir erwarten. Und dann dieselbe Reaktion, die dann sagt, okay, dann erzähle ich es auch so, als wäre es überall, ist es dann auch, Dinge zu erzählen, die wir erwarten.
Und weißt du, was ich inzwischen jetzt gerade, was mir gerade so aufgefallen ist, ist, dass es im Grunde, könnte man es auch als ein bisschen überstibitztes Zeigen von dem, was uns allen passiert, wenn wir uns gerade konkret mit einem ganz bestimmten Thema, das kennt wahrscheinlich fast jede Frau, wenn es in ihr so das konkrete Bedürfnis oder das konkrete Wunsch entsteht, zum Beispiel schwanger zu werden oder wenn die beste Freundin schwanger ist, man sieht plötzlich nur noch schwangere Frauen oder Leute, die sich gerade, die auf jeden Fall ein Auto kaufen und sind gerade zwischen zwei Automarken und auch noch also hier weiß ich nicht, ob du dir jetzt ein Smart oder ein Fiesta kaufst. Dann fahren plötzlich in der Gegend, in der du unterwegs bist, nur noch Smarts und Fiestas. Und das ist vielleicht das könnte ja auch überspitzt gezeigt werden wollen. Also, ne? So, wenn du dich in Paris hinsetzt, in ein Café, also an einen Tisch an der Straße, am besten noch in einer der Ecken, wo viele Modeläden und tralala sind, und erwartest, dass du jetzt schöne Frauen siehst oder Frauen, die in ein gewisses Schönheitsideal passen, dann wirst du davon ganz viele sehen.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass genau dieselben Frauen, also der hat ein Modegeschäft gegenüber gehabt, von seinem Hotel in Paris. Die haben einen riesen Bildschirm gehabt, den konnte er ziemlich genau durch das Fenster sehen. Das
hat der auch passte auch aus der Perspektive genau ins Fenster.
Zufälligerweise. Gut für den Film.
Das kann ja schon extra.
Ja, war jetzt nicht...
aber so, es passt auf jeden Fall perfekt.
Und genau dieselben Frauen, genau dieselben Klamotten sind halt die ganze Zeit dort auf dem Catwalk auf dem Bildschirm zu sehen gewesen.
Ja, also die laufen immer auf einen zu
eine und Aufnahme,
drehen sich dann weg.
Genau, und wir waren genau dieselben Haltungen auch. Ja. Da ist auch nicht ganz klar, was kommentiert gerade und was Bezug nimmt. Vor allem, wo wir das letzte Mal, also das wird uns zwei, dreimal so gezeigt, dieser Bildschirm, wo wir das letzte Mal sehen, ist es so, dass die Geräusche der Straße zwischendurch so genau zu den Frauen passen. Das heißt, wenn eine Frau gerade auf dem Bildschirm näher kommt, hörst du, wie so Schrittfolgen lauter werden.
Von der Straße. Unten auf der Straße auch jemand mit, es waren schon hohe Schuhe mit hartem Absatz, genau in der gleichen Schrittfolge, also im Schritttakt am Fenster unten vorbeigeht.
Teil 6, Fazit.
Und so geht das halt in einem fort. Also dass dieser Film, ja, ich kann mich nur wiederholen. Es ist einerseits bringt er uns dazu, uns unsere eigenen Geschichten einfach reinzupacken, diesen Film, weil er uns ja nicht wirklich was gibt, woran wir uns richtig festhalten können. Und zum anderen knackt der Erwartungshaltung.
Weißt du, dass er im Grunde, also wäre er ein Bilderbuch für Kinder, würde ich ihn hochloben, weil er die Möglichkeit zum 10 Millionen Geschichten erzählen. Also weißt du, er bietet Sprach- und Fantasieanlässe. Und das ist zur Zeit, kann das kaum ein Film der Kinoerfolge schreibt, die sind alles so fest vorgefertigt.
Kaum vorne.
Ja, die sind einfach, du hast fast keine Interpretationsmöglichkeiten, weil sie entweder, wenn etwas, was relativ offen erscheint, am Anfang erzählt wird, wird es irgendwann definitiv noch in dem Film aufgelöst oder es wird schon gar nicht offen begonnen.
So, und dazu fällt mir jetzt ein, das habe ich gestern schon gesagt, ich bin in einer wunderbaren Lage gerade. So, das habe ich selten, dass ich tatsächlich die letzten vier Filme, die ich im Kino gesehen habe, den hier eingeschlossen, als verhältnismäßig mutige Filme bezeichnen möchte. Und das war halt Vox Lux, den wir zusammen gesehen haben, der schon älter war, das war eine Wiederaufführung. Und bei dem war das ähnlich, der hat auch relativ viel Lücken gelassen. Mhm. Ich finde nicht, dass das ein wirklich guter Film ist, aber er war mutig und er ist auf jeden Fall interessant. Der Leuchtturm, den habe ich im Kino gesehen, selbes Phänomen, kaut relativ wenig vor. Mhm. Der Joker,
plopp. Plop, plop, plop.
Natürlich der Joker. Was denn sonst?
Plop, 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 plop.
Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass dieser Film auch relativ aufgelassen hat. Also ich habe 4 Filme jetzt hintereinander im Kino gesehen, die nicht nur mutig waren, die nicht nur ein bisschen was anders gemacht haben, die halt genau das, was wir gerade meinen, nicht gemacht haben.
Ja, sondern die Lücken lassen und
genau.
Verschiedene Möglichkeiten bieten, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zu seiner emotionalen Blase passend noch was dazu überlegt.
Und für einen Podcast, das ist ja großartig, ne? Was willst du beim Film sagen, der schon selber über sich alles selber sagt?
Ja, das ist dann sind wir in einer Stunde, in einer Dreiviertelstunde mit dem Podcast durch.
Ja, oder
das passiert.
Oder es geht dann halt um Produktionshintergründe und das Franchise an sich und
ja.
Klar gibt es da viel, aber das ist tatsächlich gar nicht das, was ich persönlich so spannend finde. Und ehrlich gesagt gibt es auch viele Podcasts, die machen sowas wesentlich besser, als wir es können. Was für mich spannend ist, das Auseinandersetzen mit dem Film als Erzählung. Mhm. Und das ist mit einem vorgekauten Film schwieriger als mit sowas jetzt hier. Und trotzdem habe ich nicht das Bedürfnis, mir den Film nochmal vom Vorhand nochmal anzuschauen.
Nö, im Moment. Nee, vielleicht, ne? Irgendwann mal.
Also es ist.
Aber vor allem auch mit Vorspultaste.
Ja, aber bei allem diese Spielereien und diese Lücken und so. Ich habe am Ende nicht das Gefühl gehabt, einen guten Film im Sinne eines Films gesehen zu haben. Dies läuft, ja, Experimentalkino will ich dem jetzt auch nicht überstülpen. Diese Vokabel, aber ist doch mehr eine erzählerische Versuchsanordnung als ein Film im eigentlichen Sinn.
Mhm. Aber es gibt halt einfach so, finde ich, so tolle Szenen.
Ja, aber in seiner Gesamtheit war ich dann doch gelangweilt.
Ja, für mich, also ich war gar nicht wirklich gelangweilt, aber er plätscherte so vor sich hin.
Ja, und das ist ja auch,
und das, wie ist gesagt, ein bisschen schade.
Plopp, 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 plopp.
Ich wollte die ganze Zeit noch 2 Filme einbringen und irgendwie hat sich das nicht ergeben. Jetzt mache ich das einfach so. Jetzt so am Schluss noch ein bisschen dran geklatscht.
Ja, klatsch mal.
Ja. Tati, mein Onkel. Kennst du auch,
ne? Ja, mon Onkel.
Und sag nochmal.
Mon Onkel. Aber ich glaube, es ist auch falsch.
Sagen die Belgier das so?
Die Franzosen, das ist ein französischer Film.
Ich weiß. Egal.
Ja, macht sich wirklich lustig für mich.
Und von Roy Anderson, Songs from the Second Floor.
Songs from the Second Floor?
Mhm. Okay. Kennst du den?
Nein.
Das ist ein wunderbarer Film. Die sind beide sehr ähnlich. Also zu dem, den wir jetzt gesehen haben, zu diesen gegossenen Zitronenbäumen. Aussehen wie ein begossener Zitronenbaum. Sollten wir etablieren. Die sind sehr ähnlich. Also das ist, man kann nicht wirklich sagen, dass das jetzt diese Art von Film eigentlich wirklich neu ist, weil mein Onkel ist, glaube ich, aus den 60ern.
Oder? Ich glaube auch,
ja. Ja, ne? Mhm. Der auch sehr episodenhaft ist. Der auch mit einem sehr daneben stehenden Charakter daherkommt, der auch eigentlich nie was wirklich sagt. Und
bei welchem Film bist du jetzt?
Mein Onkel. Und bei Songs from the Second Floor geht's noch weiter. Da hast du eigentlich keine richtigen Charaktere mehr. Da hast du nur noch 10. Hm. Die sich zwar im Laufe des Films so zusammensetzen, aber es ist nicht wie bei Es regnet besoffenen Fröschen oder so. Was? Den Film, den ich jetzt meine, so mies, den will ich gar nicht aussprechen.
Ach so.
Dass am Ende sowas wie eine Story dabei rumkommt, sondern es setzt sich mehr so eine Art Szenario zusammen. Funktioniert mehr wie Monty Pythons Flying Circus.
Ja.
Plus abstrakter, psychedelischer. Und das sind auch beides Filme, die ich unterm Strich doch tatsächlich mir wesentlich besser gefallen. Die für mich vieles richtiger machen, aber es mir auch ganz schwer fällt, was das zu sagen, was das nun ist. Aber jetzt habe ich sie reingeworfen und empfehle sie. Das ist großartig.
Kinoerlebnis. Wir waren im Odeon. Auf der Severinstraße, wie immer in Köln.
War gut.
Ja. Also
für einen Samstagabend.
Die Sorge, die uns durch zu oft im Off Samstagabend zu sein, beschlich, als wir im Vorraum es immer mehr, Ture sagt immer so halb nett, halb, ich würde mich, glaube ich, vielleicht ein bisschen beleidigt fühlen, Silberrücken.
Ne, es
waren, eigentlich waren es sehr viele.
Die Beleidigung kommt noch.
ältere Menschen, ungefähr unser Elternalter.
Wir haben die
Generation. Ein bisschen älter. Und jüngere als wir. Die Hipster. Es waren noch irgendwie 6 Hipster.
Ja, oder aber die Älteren waren tatsächlich in der Überzahl.
Und das Kino war dreiviertel voll, der große Saal.
Ja, Aber vor allem die guten Plätze waren voll. Also tatsächlich, ich glaube, die ersten beiden Reihen, da war noch frei, aber sonst war. Ist ein großer Saal. Das
kann und ganz so schön alt.
Ja, das Odeon ist insgesamt ein angenehmes Kino. Ja. Die haben einen kleinen Hinterhof, in dem man im Sommer sitzen kann. Man kann da auch richtig was essen.
Also und auch so lecker Kuchen essen.
Restaurantbereich und. Ja, aber kannst du da auf Arme mal sein? Nee, ne?
Also kannst Kuchen so? Und ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt nachmittags, abends auch noch irgendwie vielleicht eine Quiche oder sowas haben. Da kann ich mich nicht daran erinnern.
Das Personal ist nett, die Preise sind okay.
Normal.
Also normal für Kino. Wir haben das übliche Problem eines kleinen Kinos, wenn die Seele voll sind beim Übergang, ist alles voll dann. Also wenn die einen aus dem Saal kommen, die anderen noch nicht reinkommen.
Dann passt das einfach da nicht, weil der Vorraum ähnlich noch was kleiner ist als in Metropolis.
Und ich muss das Publikum mal loben.
Ja.
Also eins muss ich sagen, es ist
insgesamt.
Der böse Gedanke dazu, der mir durch den Kopf ging, war, die Boomer haben zwar unser Klima gegen die Wand gefahren, aber Kinodisziplin beherrschen.
Zumindest die gestern, also Samstagabend,
ins Odeon
im Odeon
waren. Wir haben da auch schon
in dem Film. Erlebt, ne? Vielleicht lag es aber auch am Film.
Ja.
Das Einzige, was mich, also es gab zwei Sachen. Einmal, das war einfach schade, weil ich mich ja Popcorn gefreut habe. Auch das Odeon verkauft kein Popcorn.
Ja, was ist da los?
Warum
haben die Kinos alle kein Popcorn mehr?
Also seitdem, wir waren ja irgendwann mal ziemlich spät abends, da gab es noch die Freitagabend englische Preview im Filmpalast.
Auf dessen,
da kamen wir auf mega
Existenz Dance, wir den Podcast hier gegründet haben.
Und als wir soweit waren, aufzunehmen, gab es das nicht mehr. Aber da sind wir halt nachts ja aus diesem Kino gekommen und wir waren im Keller und da stand gerade die quasi Wäschereiwagen, also diese hohen oder auch Supermarkt-Warendinger, vollgestopft mit in Plastiktüten gepackten Fertigpopcorn.
Ja, das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen Popcorn-Maschinen. Das wollen wir
eben. Und wenn man aber ja schon nicht genug, also wenn man schon nicht alle Moment, Leute...
ich mag ja kein Popcorn.
Ja, aber ich hätte gerne am liebsten frisch in Butter oder mit Butter und Zucker gedingstes Popcorn. Also nur ganz leicht Butter. Ja. Aber naja, ich finde es schon richtig und konsequent, wenn man sagt, wir haben keinen Platz, um das selber auch nur... Die haben ja nicht mal Platz, um es zu wärmen, weil sie haben ja faktisch nicht mal genug Platz, die gleiche Menge... die in den Saal passt, so warten zu lassen, dass die aus dem Saal kommen, entspannt, ohne nicht mehr zu wissen, wohin mit sich, aus dem Kino zu kommen. Ja. Also wo soll man dann noch leckeres Popcorn machen? Das ist schon alles richtig. Trotzdem fand ich es schade.
Also allgemein war das ein sehr angenehmes
Aber Kino. Und es ist tatsächlich, es hat ja noch die Vorhänge sind nicht alt, aber sie sind nach der alten Machart. So Vorhänge quasi stoffbespannt.
Ist das perfekte Kino für, vielleicht gehen das für die ganzen alten
Weil es sich noch so anfühlt wie früher.
Ja, das ging mir ja genauso.
Ja, ja.
Also nicht nur wegen der Vorhänge und die haben ja auch relativ alte Sitze noch, aber die gar nicht so durchgesessen sind. Also man kann, glaube ich, mehr von Oldschool als von alt sprechen.
Die sind auf jeden Fall aufgepolstert und neue Federn drin und so ein Kram.
Also
und sie haben Getränkehalter eingebaut.
Selbst das gibt es schlechter in anderen Kinos. Sie haben Getränkehalter eingebaut und sie haben ja noch einen Vorhang vor der Leinwand, was ich auch klasse finde. Nein, in der Werbezeit laufen vorne nur die Stereo-Boxen.
Ja.
Und das ist so ein Ton, wie wir in unserem Dorfkino 90er noch hatten. Also wie ich mit Kino aufgewachsen bin. Das ist genau der Art von Kino-Sound.
Man merkt doch, dass ich in einer Kinostadt groß geworden bin und du nicht.
Ja, wir hatten ja auch immer nur ein Kino. Und das war zwischendurch echt im erbärmlichen Zustand. Nein, wir hatten zwei. Einmal die Allzweckhalle, die wir wie alle mittleren und mittelgroßen Städte haben. Und Kleinstädte und wir sind ein Kino. Und ich stehe auf diesen Sound. Das ist echt, ich liebe es. Ich meine, der ist mies, aber ich bin halt mit dem Scheiß aufgewachsen und es hat direkt bei mir zu einem warmen Gefühl geführt.
Plopp, 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 plopp.
Hinweis: miese Stereo-Boxen. Also, wir waren ja sehr begeistert davon. Also, ich war ja sehr begeistert davon, von da in Anführungszeichen. Also, miese Stereo-Boxen liefen nur während der Werbung. Im Film war der Sound modernen Ansprüchen genügen. Schon wieder ins Meilen.
Plopp, 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 plopp.
Ja, das war's. Bin fertig, oder?
Ich auch.
Gut, dann auf Wiedersehen.
Bye, bye.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben, könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind Röttcast.
Röttcast?
Röttcast.
Röttcast.
Cast.